Vielleicht noch ein Satz zu dem, ich habe so ein Oberthema und das wird auch heute in dem Vortrag sicher deutlich werden. Ein Oberthema in meinem Leben und das heißt, die Bibel ist das beste Psychologiebuch der Welt und ich weiß, wovon ich da rede. Psychologen haben immer wieder so neue Ideen, manchmal auch gute Ideen, aber dann sage ich immer, ja, stimmt schon, aber die Bibel weiß das schon ganz lange. Ich mache mal ein Beispiel. Um das zu verdeutlichen, wie ich das meine. Mich ärgert es immer, wenn man so sagt, die Psychologen sagen, und dann sagen, oh ja, die Psychologen sagen, also muss es stimmen. Nee, die Psychologen wissen das, aber die Bibel weiß das schon lange. Zum Beispiel beim Thema Angst. Das hat ja mit unserem Thema Brüche ja auch was zu tun. Denn ein Umbruch kann ja auch Angst machen. Es gibt Leute, die leiden unter Panikattacken. Ich weiß auch, wie das ist. Ich habe da auch mal so eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich Panikattacken erlebt habe. Und dann besteht folgende Gefahr, wenn man eine Panikattacke hat, dass man dann Situationen, in denen das aufgetreten ist, vermeidet und dann macht dann die Erfahrung, die Panik wird immer schlimmer, weil sie sich ausweitet auf immer mehr Bereiche. Es gibt eine sehr, sehr gute Hilfe bei Panikattacken, das ist die sogenannte Konfrontationstherapie. Das heißt, nicht weglaufen vor dem, was mir Angst macht, sondern hineingehen in die Situation, die mir Angst macht. Und dann werde ich die Erfahrung machen, ich bekomme eine Panikattacke, aber ich werde es überleben. Noch nie ist jemand an einer Panikattacke gestorben, nur zum Trost. Und danach habe ich es bewältigt, beim zweiten Mal ist es nicht mehr so schlimm, beim dritten noch weniger, irgendwann grüßt mich das noch so von ferne. Das ist die Konfrontationstherapie. Sehr hilfreich. Jetzt könnte man denken, das haben Psychologen erfunden. Nee, die Idee stammt von Gott. Wer das nachlesen will, kann die Bibel ausschlagen, 2. Mose 4. Da macht Gott mit dem Mose eine Konfrontationstherapie. In dieser Berufungsgeschichte bekommt Mose eine Panikattacke, denn er sieht da eine Schlange auf dem Boden und will in Panik wegrennen. Und Gott sagt zu Mose, nicht wegrennen, geh hin, nimm die Schlange in die Hand. Und das tut Mose dann und dann wird diese Schlange in seiner Hand zum Stab. Das ist der Stab, mit dem er nachher Wasser aus dem Felsen holt, falls Sie die Geschichte schon mal gelesen haben. Oder das Rote Meer teilt, damit das Volk Israel hindurchgehen kann. Also das, was ihm zunächst in Angst und Schrecken versetzt hat, wird zum Machtmittel. Krass, oder? Was für ein toller Psychologe Gott ist, oder? Der wusste genau, wie man das handhaben muss. Später haben es die Psychologen dann auch mal entdeckt, aber die Grundidee stammt von Gott. Und deswegen sage ich auch, Christus ist der beste Therapeut, den es gibt. Menschen haben oft viele Nöte, an denen sie leiden. Und Psychologen können da manchmal auch helfen, will das nicht schlecht machen. Aber das Wichtigste und Beste, was wir brauchen, um wirklich in der Seele ganz heil zu werden, das ist Christus und seine Liebe, sein Erbarmen und seine heilende Kraft. Das wird sicher auch im Vortrag nachher nochmal zur Sprache kommen. Das ist so was, was mich ausmacht, dass ich einfach begeistert bin von dem, wer Gott ist, wer Christus ist. Und was auch die Bibel uns an Hilfestellungen zu bieten hat und geben möchte, damit unser Leben gelingt und damit es rund wird. Und natürlich bei dem Thema Brüche ganz besonders. Denn es gibt ja kein Leben, in dem es keine Brüche, Zerrbrüche, Umbrüche gibt, die hoffentlich irgendwann auch wieder zu Aufbrüchen werden. Und jede von uns kennt möglicherweise auch solche Umbruchsituationen. Manche treffen uns nur so ein bisschen am Rand, aber manche betreffen uns ganz, ganz heftig. Je nachdem, was das mit uns macht. Ob das sozusagen der innerste Kern unserer Persönlichkeit verwundet wird, wenn wir zum Beispiel eine ganz wesentliche Aufgabe im Leben verlieren oder wenn wir einen ganz wichtigen Menschen verlieren durch einen Umzug oder durch einen Tod oder durch einen Vertrauensbruch. Das macht was mit uns. Es gibt positive und es gibt negative Umbrüche. Sagen wir mal so, ein neues Haus kann ein positiver Umbruch sein oder neue Menschen, die wir kennenlernen oder eine neue Gemeinde, in die wir kommen oder eine neue Aufgabe, die wir bekommen. Aber dann kommt es natürlich darauf an, was entwickelt sich aus dem Neuen dann. Auch das kann dann wieder möglicherweise negativ sein. Wie wir Menschen mit Brüchen und Umbrüchen im Leben umgehen, ist auch ein bisschen Typfrage. Man spricht unter anderem von Dauertypen und Wechseltypen. Die Dauertypen tun sich ein bisschen schwerer mit Veränderungen als die Wechseltypen. Die Dauertypen hassen Veränderung und die Wechseltypen, die lieben die Veränderung. Und je nachdem fällt es uns etwas leichter oder schwerer. Ein Sprichwort, ich glaube, es ist ein chinesisches, sagt, wo der Wind des Wechsels weht, da bauen die einen Windmühlen und die anderen Mauern. Das stimmt, oder? Manche tun sich leichter mit Veränderungen und andere tun sich schwerer damit. Und das ist einfach auch so. Wir Menschen sind verschieden, wir sind von Gott als Originale geschaffen und jeder geht ein bisschen anders damit um. Ich möchte meinen Vortrag so aufbauen. Ich möchte im ersten Teil ein paar Umbruchssituationen im Leben schildern. Auch da natürlich schon Hilfestellungen geben, wie wir damit umgehen können. Und dann möchte ich im zweiten Teil fragen, was hilft uns denn, dass Umbrüche im Leben zu neuen Aufbrüchen werden, dass sie vielleicht sogar zum Segen in unserem Leben werden können. Denn das ist so, das ist meine Erfahrung auch, dass wenn wir in Umbrüchen drinstecken, sehen wir zunächst nur das Negative oder nur das Herausfordernde oder nur das Verletzende. Wenn wir aber zurückblicken, sehen wir, dass auch das Schlimme und das Schwere Segen war und dass wir daraus etwas gelernt haben, dass wir tiefer gegründet worden sind, dass wir vielleicht auch in der Gottesbeziehung gestärkt worden sind oder überhaupt Gott erst kennengelernt haben durch Umbrüche und Verletzungen im Leben. Ich schildere mal ein paar Situationen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Umbruchssituationen im Leben, aber ich schildere jetzt mal so ein paar, die vielleicht für alle irgendwie mal vorgekommen sind oder vorkommen werden. Ich fange mal an mit dem Wegzug der Kinder aus dem Elternhaus. Und das ist ein Thema, das betrifft uns alle, weil wir alle Kind irgendwelcher Eltern sind. Und es kann sein, das betrifft uns aus zwei Perspektiven, vielleicht haben wir auch Kinder. Aber auf einer Perspektive, das Verlassen des Elternhauses, trifft es uns alle. Deswegen, Sie können jetzt, je nachdem, wie es Ihnen gerade so zumute ist, die eine oder vielleicht auch zwei oder die andere Perspektive einnehmen. Stellen Sie sich vor, Sie sind aus dem Elternhaus ausgezogen. Ich vermute mal, Sie sind und auch ich hoffe, Sie sind ausgezogen. Das ist ja nicht so ganz einfach, etwas zu verlassen, was mir bisher vertraut war. Vertraut meine ich jetzt gar nicht nur positiv. Vertraut kann auch negativ sein. Auch wenn ich schlimme Erfahrungen im Elternhaus gemacht habe, vielleicht Gewalt erfahren habe oder Missbrauch oder Kälte, auch das ist das Vertraute. Da habe ich gelernt, so geht das Leben, so geht Beziehung. Das ist mir vertraut. Und dann verlasse ich das, auch wenn es positiv war. Ich verlasse das Elternhaus und muss mich erstmal zunächst alleine zurechtfinden. Ich muss mich selbst organisieren. Wie gehe ich um? Mit Zeitgestaltung, mit Ordnung, mit Geld, mit Schlaf, mit Essen. Das sind also Themen. Wie gestalte ich mein Leben alleine? Das kann nicht ganz leicht sein, weil man möglicherweise es nicht gelernt hat oder zunächst in dieser Situation ist, dass man sich zunächst alleine durchschlagen muss, alleine Lösungen finden muss. Und dann kann es auch sein, dass die Eltern einem das nicht zutrauen. Und sagen, wirst schon sehen. Oder wenn du gehst, geht es mir schlecht. Du darfst gar nicht gehen. Das kann auch sein, dass Eltern Kindern es schwer machen, sich zu lösen von zu Hause, weil sie gar nicht gehen lassen wollen. Ihr ganzer Lebensinhalt ist mit diesem Kind verbunden. Ihr ganzer Sinn ist damit verbunden. Die ganzen Aufgaben. Und dann kann es sein, dass Eltern es den Kindern schwer machen. Vielleicht fühlen sich Eltern auch schuldig, wenn ein Kind geht. Habe ich dem wirklich alles gegeben? Habe ich es gut gemacht? Habe ich Fehler gemacht? Ja, natürlich. Natürlich machen wir Fehler als Eltern, falls die Eltern Mütter sind. Klar machen wir Fehler in der Erziehung. Wir machen es nicht richtig. An vielen Stellen vielleicht schon, aber an vielen auch nicht. Und das dann loszulassen, sagen, diese unvollkommene Epoche meines Lebens lasse ich jetzt los. Ich lasse es auch los in die Barmherzigkeit Gottes hinein, in seine Vergebung, dass er aus meinen Fehlern noch was Gutes machen kann. Ich lasse dieses Kind gehen und traue es ihm zu, dass es selbstständig, dass es erwachsen wird. Und Kinder müssen sich lösen und lösen dürfen. Sie müssen auch Nein sagen dürfen, wenn sie erwachsen sind, zu elterlichen Botschaften und elterlichen Erwartungen und elterlichen Deutungen und elterlichen Weisungen. Ich finde eine Geschichte in der Bibel hervorragend, die ungeheuer hilfreich ist für das Miteinander der Generationen. Man kann die nachlesen in Johannes Evangelium Kapitel 2, die Hochzeit zu Kana, falls Sie das schon mal gehört haben. Ich erkläre mal kurz, was da war. Jesus, der Sohn Gottes, der durch Maria auf die Welt gebracht wurde, der war da eingeladen bei dieser Hochzeit und seine Mutter war auch dabei und seine Jünger. Und mitten in der Hochzeitsfeier, die haben damals so mehrtägig gefeiert, in großen Dorfgruppen, mitten in der Hochzeitsfeier geht der Wein aus. Peinlich, peinlich, peinlich. Und die Mutter von Jesus, die weiß ja ganz viel, was Jesus alles schon, was für Verheißungen auf seinem Leben liegen. Er ist was Besonderes, das hat sie schon gemerkt, als ihr die Geburt angekündigt wurde vom Engel Gabriel. Das hat niemand von uns erlebt, oder? Dass eine Geburt vom Engel Gabriel angekündigt wurde, hat sie jemand erlebt? Nö, oder? Sicher nicht. Und dann der Engel, der zu Josef im Traum spricht. Und dann erlebt sie die Begegnung mit ihrer Verwandten Elisabeth, die ist auch schwanger schon. Eine alte Frau ist schwanger mit dem Johannes. Sie kommt dahin, begegnet ihr und die Elisabeth heißt sie. Sie weiß schon, dass Maria schwanger ist. Ja genau, weil die Maria hat ja nämlich eine E-Mail geschickt. Nee, die hat mit dem Handy angerufen. Nee, auch nicht. Nein, natürlich nicht. Woher weiß sie das? Durch den Heiligen Geist. Er hat es ihr offenbart. Und dann gibt es diese bewegende Geschichte, dass ihr Kind im sechsten Monat schwanger, ihr Kind, der Johannes, beginnt einen Freudentanz in ihrem Leib, weil Jesus, der gerade gezeugt ist, zu ihr kommt und die beiden Ungeborenen treten in Kommunikation miteinander. Sagenhaft. Vorgeburtliche Berufung, vorgeburtliche Kommunikation. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Das hat sie erlebt, die Maria. Und dann später Weihnachten mit den Hirten, die von den Millionen, Milliarden Engeln erzählen und die Weisen aus dem Morgenland, die kommen. Und der Simeon und Hanna im Tempel, die Verheißungen über Jesus aussprechen. Und der zwölfjährige Jesus im Tempel und so weiter. Das hat sie alles im Kopf, hat sie alles behalten. Jetzt ist der Kerl so 30 und sie denkt, sie meint es ja nur gut als Mutter, meint es immer nur gut. Sie denkt, jetzt könnte er doch endlich mal zeigen, wer er ist und sagt zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Typisch Frau übrigens. Warum? Sie verpackt ihren Appell oder ihre Bitte in eine Sachaussage. Das machen wir Frauen ständig. Im Auto stehen noch die Getränkekisten. Bitte deute diese Aussage, ja? So macht es die Maria auch. Und Jesus, interessant, ist ein Frauenversteher. Er hört den dahinterliegenden Appell und reagiert auf diesen Appell und sagt zu ihr, was sagt er? Frau, was geht's dich an? Oder Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Je nach Übersetzung. Krass, oder? Was erlaubt sich der da? So mit seiner Mutter zu reden? Das geht doch gar nicht, oder? Doch, das geht. Jesus macht hier vor, wie wir erwachsen sind. Hat Gott in unserem Leben mehr zu sagen als Eltern? Gott mehr gehorchen als den Menschen. Eine ganz klare biblische Aussage. Und die Elternbotschaften zur Seite stellen und erstmal hören, was ist Gottes Botschaft. Das kann identisch sein, muss aber keinesfalls identisch sein. Und wenn die Elternbotschaften negative sind, dann ist es nicht identisch. Denn Gottes Botschaft sind keine Negativbotschaften über unser Leben. Und Jesus grenzt sich hier ganz klar ab. Ich muss Ihnen sagen, als ich Jugendliche war und mich von meiner Mutter ablösen musste, mein Vater war schon gestorben, fand ich diese Geschichte für mich ungeheuer hilfreich. Ich darf mich abgrenzen ohne schlechtes Gewissen. Ich muss nicht lieblos sein, aber ich darf ganz klare Grenzen ziehen und Nein sagen. Und die Maria macht es auch interessant und gut für die Erwachsenen, hilfreich. Sie ist nicht beleidigt. Also ich wäre wahrscheinlich beleidigt gewesen. Ich habe gesagt, wie redest du mit mir? Mach mir doch nicht, oder? Sie ist nicht beleidigt, sondern sie tritt sozusagen einen Schritt zurück. Wie wenn ich jetzt sage, so ist gut, jetzt ich gehe, ja, verschwindet da hinten. So macht sie das auch. Sie sagt zu den Dienern, was er, Jesus, euch sagt, das tut. Mich geht's nichts mehr an. Und das ist die richtige Haltung Kindern gegenüber. Lass sie machen. Vertraue Gott, dass er sie richtig führt. Übertrage ihnen die Verantwortung für ihr Leben. Und wenn du was zu meckern oder zu melden hast, rede erst mal mit Gott drüber, als bevor du mit deinem Kind drüber redest. Das ist die richtige Haltung in diesem Umgang der Generationen miteinander. Ein großes Thema, was mit sehr viel Brüchen und Umbrüchen im Leben zu tun hat, aus verschiedenen Perspektiven. Und ich finde es so hilfreich, dass die Bibel eigentlich für jedes Lebensthema auch Antworten für unser Leben hat. Ein weiteres Thema, das ich kurz anreißen möchte, ist ein Umzug oder auch ein Ortswechsel, vielleicht sogar eine Flucht im Leben. Das kann ein schwerer Bruch im Leben sein, je nachdem, auch unter welchen Umständen das geschieht. Aber wenn wir uns mal vorstellen, selbst ein ganz normaler Umzug kann sehr, sehr schmerzlich sein. Ich habe jahrelang an einem Ort gewohnt, habe Menschen kennengelernt, habe Schönes und Schweres mit denen erlebt. Wir sind miteinander vielleicht auch an Gräbern gestanden, haben getrauert. Auch das bindet an einen Ort. Und dann müssen wir gehen. Und dann kommen wir im neuen Ort an, wo wir dann Heimat finden wollen. Und alles ist fremd, unvertraut. Ich kenne niemanden, niemand grüßt mich. Ich habe keine biografischen Erinnerungen an bestimmte Straßenzüge oder Ecken. Wenn Sie in dem Ort, wo Sie zu Hause sind, auf der Straße laufen, haben Sie überall biografische Erinnerungen. Da habe ich gesehen, wie die Nachbarn sich gestritten haben, das war heftig, fand ich auch peinlich. Da habe ich gesehen, wie dieses Kind fast vom Auto überfahren worden ist. Da hatte ich dieses tolle Gespräch mit meiner Freundin und so weiter. Ja? Das sind biografische Erinnerungen, die mit Orten verknüpft sind. Wenn wir umziehen und an einen neuen Ort kommen, dann fehlt uns diese biografische Erinnerung. Wir fühlen uns wie ein Blatt im Wind. Alles ist fremd. Wir müssen uns alles sozusagen neu erarbeiten. Wo gehe ich zum Arzt? Wo kann ich neue Aufgaben finden? Wo finde ich Kontakte und Menschen? Wo kann ich eine Gemeinde finden? Wo kann ich meine Hobbys pflegen? Und wo kann ich gut einkaufen? Und so weiter. Und dann machen viele einen Fehler, in Anführungszeichen. Der Schmerz des Abschieds sitzt noch so tief, dass sie sagen, ich lasse mich jetzt gar nicht mehr ein auf was Neues. Denn vielleicht muss ich wieder gehen und dann bin ich wieder so verletzt und wieder so traurig, mache ich lieber mein Herz zu. Aber Heimat finden wir nur in dem Maß, in dem wir unser Leben, unser Herz für andere als Ort der Heimat auch aufmachen, indem wir andere Menschen einladen in unser Leben hinein, in unsere Beziehung hinein. Nur so finden wir Heimat. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ich möchte noch zwei weitere Umbruchssituationen schildern. Es gibt viele. Ich möchte noch was sagen zu Ehekrisen. Auch das kann ein großer Bruch sein, wenn es in der Ehe nicht mehr stimmt. Und das Interessante ist, das weiß man aus Statistiken und auch aus persönlicher Beobachtung natürlich, dass Ehekrisen immer einhergehen mit der Veränderung äußerer Lebensumstände. Ich mache mal ein ganz banales Beispiel. Wenn das erste Kind geboren wird, ist es meistens auch kann eine Ehekrise sein. Denn unsere Beziehung muss sich komplett neu definieren. Vorher waren wir ein Paar, konnten spontan entscheiden. Jetzt können wir das nicht mehr. Wir sind verantwortlich für dieses Kind. Wir müssen es uns kümmern. Wir sind angebunden und eingebunden in die Verantwortung. Und dann kommt es, wie es immer so ist, wenn ein Kind geboren wird, kommt die eigene Kindheit auch hoch. Die eigenen emotionalen Erinnerungen kommen dann hoch. Und das kann dann auch schwierig sein. Es kann sein, die Frau sagt zu dem Mann, toll, wie der mit dem Kind umgeht, oder? Wie geht der mit dem Kind um? Was ist denn da los? Oder bei sich selbst, ist es so schön, Mutter zu sein, oder? Ich habe solche Hassgefühle auf dieses Kind. Oder beides, kann beides sein. Da kommt die eigene Kindheit hoch mit all dem, was da drin war. Und das kann schwierig sein. Wenn das nicht aufgearbeitet wird, dann kann es sich auch zum Problem entwickeln. Weil wir dann das Vertraute der eigenen Kindheit wieder vertraut machen in der eigenen Familie und das gleiche Klima wieder herstellen. Ehekrisen gehen einher mit der Veränderung äußerer Umstände. Wenn das erste Kind aus dem Haus geht und erst recht, wenn das letzte aus dem Haus geht, dann zeigt sich, was ist uns an Gesprächsfaden geblieben über die Jahre. Mein Mann und ich geben auch jungen Paaren immer den Tipp, nehmt euch einmal im Jahr ein Wochenende Zeit, auch wenn die Kinder noch klein sind, ganz für euch allein als Ehepaar, wo ihr mal Dinge sprechen könnt, die ihr sonst nicht sprecht, über das, was euch freut, was euch stört, wo ihr hofft, wo ihr traurig seid, was ihr für Befürchtungen habt und was ihr euch für Wünsche habt, sprecht darüber, sprecht auch über euch und kämpft und ringt darum, dass es euch miteinander gut geht. Das ist ganz wichtig. Ehekrisen. Wenn ein Kind stirbt, das ist immer auch eine Ehekrise. Da stirbt ein Stück Zukunft. Ehekrisen kann auch sein, wenn der Mann in Ruhestand kommt und er plötzlich zu Hause das alles sozusagen in die Hand nehmen will oder in den Griff bekommen möchte, was er vorher nicht gut fand oder nicht in Ordnung fand. Oder sozusagen sich einen neuen Bereich erschließen muss, einen neuen Herrschaftsbereich, was vorher unter der Herrschaft der Frau war, will er jetzt auch ein bisschen mitherrschen. Kann schwierig sein. Ehekrisen. Auch die Untreue eines Ehepartners kann eine Ehekrise hervorrufen. Und wenn einer untreu wird, dann ist immer der andere meistens auch an irgendeiner Stelle untreu gewesen. Vielleicht nicht mit einem anderen Menschen, aber mit einer anderen Sache. Es gibt ein hervorragendes, hilfreiches, biblisches Eheprinzip und das lautet so, bei den menschlichen Beziehungen kommt an allererster Stelle der Ehepartner, dann kommt erstmal ganz lang gar nichts. dann kommen andere Menschen, Eltern, Kinder, Freunde und anderes eben. Wenn diese Ordnung durcheinandergebracht wird, etwas anderes wichtiger wird als der Ehepartner, dann ist das Untreue, könnte man sagen. Dann widerspricht das dem biblischen Eheprinzip und dann gibt das eine Krise. Und oft ist es so, dass einer fremd geht, weil der andere eben auch irgendwie im Kopf vielleicht mit was anderem, einer Tätigkeit oder einem anderen Menschen fremd gegangen ist. Jede Ehekrise ist eine Chance. Und jede Ehekrise zeigt ja auch, was nicht in Ordnung ist. Und kann natürlich dann auch zu neuen Aufbrüchen führen. Und viele haben das auch schon so erlebt, dass sie Ehekrisen als Chance genommen haben, sich anzuschauen, ihre Beziehung anzuschauen und auch da manches zu verändern und dann neu aufzubrechen miteinander. Wenn sie zur Scheidung führt, ist auch das ein tiefer Bruch im Leben, der erstmal eine ganz tiefe Verletzung ist. Es ist eine Frage an die eigene Würde, auch eine Frage nach Schuld natürlich und auch eine Frage nach dem, wer bin ich jetzt ohne das Bisherige und ohne das, was bisher mein Leben bestimmt hat. Es ist immer eine Frage in Krisen und Umbrüchen, wer bin ich ohne das? Ich komme da nachher nochmal drauf. Eine letzte Umbruchssituation, obwohl es viele andere auch noch gibt, möchte ich noch schildern. Das ist eine, die wir alle vielleicht auch aus eigener Erfahrung kennen, der Tod. Wenn ein Mensch stirbt, dann geht eine Beziehung für immer zu Ende. Und das kann sehr, sehr schmerzlich und sehr, sehr schlimm sein. Und die Bibel sagt, Herr, lehre uns bedenken, steht im Psalm 90, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Die Frage ist, wie werden wir eigentlich klug durch den Tod? Da möchte ich Ihnen meine persönliche Erfahrung mit diesem Thema erzählen, die mit meine Motivation auch war für dieses Buch. Ich habe mit 19 Jahren meinen Vater verloren durch einen Verkehrsunfall. Ich habe 3 jüngere Brüder und das war für uns als Familie eine ganz schreckliche und auch eine ganz traumatische Erfahrung, weil es ein sehr plötzlicher Tod war. Und ich habe damals etwas davon begriffen, warum die Bibel den Tod als Feind bezeichnet. 1. Korinther 15, können Sie nachlesen. Da steht, dass der Tod ist ein Feind. Aber ein Feind, der natürlich besiegt ist, aber zunächst mal ist er ein Feind. Und genau so habe ich mich erstmal gefühlt. Ich hatte so das Gefühl, der Tod grinst mich aus jeder Ecke des Lebens hämisch an. Und ich sitze in einem finsteren Loch und sehe überhaupt kein Licht. Das war eine ganz schreckliche Zeit. Und ich bin heute natürlich sehr, sehr dankbar, dass ich das so erfahren habe, weil wir sind sonst oft so vorschnell im Urteil und sagen, sowas gibt es gar nicht. Wenn man an Gott glaubt, es gibt keine Zeit ohne Licht. Das gibt es schon. Ich kenne das. Und ich habe dann auf dem Rückweg von der Beerdigung etwas Besonderes erlebt. Ich hatte so eine Art, wie soll ich sagen, Erkenntnis oder so. Ich habe mich so gefragt auf dem Rückweg von der Beerdigung, für was lohnt sich's eigentlich zu leben, wenn das Leben so schnell zu Ende sein kann? Also welche Werte sind dann eigentlich wirklich hilfreich? Und dann wurde mir klar, all das, was uns so die Gesellschaft an Lebenswerten, Lebenszielen anbietet, so Erfolg, Karriere, Geld, Reichtum, Genuss, Lust, das nützt mir gar nichts, wenn ich sterben muss oder wenn mein Leben zu Ende kommt oder auch wenn ich einen Menschen verliere, das nützt mir gar nichts. Da brauche ich anderes, was mich stabilisiert und was meinem Leben Halt gibt als das. Ich brauche Werte, die über den Tod hinaus Bestand haben und die über den Tod hinaus auch wertvoll sind. Letztlich kann man sagen, ich brauche Werte, in denen Christus oder die Ewigkeit, die uns Gott schenken möchte, Hauptsache sind oder in denen das vorkommt. Und für mich war das damals, diese Erkenntnis, vielleicht ein bisschen wie so eine Art Entscheidung, könnte man sagen, zu sagen, ich möchte mein Leben eigentlich nur einsetzen für Werte, die über den Tod hinaus Bestand haben. Für Werte, in denen Christus der Mittelpunkt ist. Und dieser Rückweg von der Beerdigung, das war nun etwas Besonderes, was ich da in meinem Leben erlebt habe, da bin ich immer wieder sozusagen hingetriggert worden. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ein Trigger ist. Ich erkläre Ihnen das mal. Ein Trigger ist ein Auslöser. Es gibt positive Trigger und negative Trigger. Ein Positivtrigger ist zum Beispiel, wenn Sie jetzt demnächst, wenn die Adventszeit kommt und Sie riechen das Gebäck oder das Gewürz, dass Sie zurückgetriggert werden in eine Adventszeit, die für Sie vielleicht besonders schön oder eindrücklich war. Kennen Sie wahrscheinlich, oder? Oder ein anderer schöner Trigger ist, Sie hören ein Musikstück und haben mit dieser Musik vielleicht was Schönes erlebt, vielleicht haben sie getanzt mit ihrem Mann oder haben sie eine Liebeserklärung gehabt, bekommen bei diesem Musikstück oder so. Und wenn sie dann das Musikstück hören, werden sie wieder zurückversetzt. Das ist ein Trigger. Verstehen Sie das? Es gibt natürlich auch negative Trigger. Also das sind so menschliche Mechanismen, das hat jeder, da kann man gar nichts dafür oder dagegen. Es gibt negative Trigger, Sie waren vielleicht bei einem Unfall und haben ein Geräusch gehört oder was gerochen und wenn Sie das wieder hören oder riechen, dann sind Sie in Gedanken oder Gefühlen gleich dort wieder. Verständlich? Und ich bin ganz oft in meinem Leben getriggert worden an diesen entscheidenden Moment, diesen Rückweg von der Beerdigung, wo emotional noch alles so aufgewühlt und aufgerissen war. Ich erzähle mal ein Beispiel, ich könnte ganz viele Beispiele erzählen. Bei einem unserer vielen Umzüge, wenn man also einen Pfarrer heiratet, dann zieht man auch oft um, das gehört so dazu. Und bei einem unserer Umzüge waren unsere Kinder noch recht klein, haben sie geholfen. Wir haben ein neues Geschirr geschenkt bekommen von meiner Schwiegermutter, 12-teiliges Speise- und Tafelservice nach unseren Wünschen. Sie war sehr schenkfreudig. Und die Kinder haben dann geholfen, dieses neue Geschirr zu verpacken und haben es dann auf so einen zusammenklappbaren Teewagen gestellt. Ah ja. Sie sind alle gut im Imaginieren, so nennt man das, innere Bilder, ja. Sie wissen, was passiert ist. Genau, so ist es gewesen, wie Sie es sich vorgestellt haben. Der war nicht richtig eingehackt, brach zusammen, 70% von dem Geschirr war kaputt. Ich habe den Lärm gehört, bin dahin, habe das zerbrochene Geschirr gesehen und war zurückgetriggert an den Rückweg von der Beerdigung mit dieser Frage, für was lohnt es sich zu leben? Lohnt es sich jetzt, den Kindern hier eine Szene zu machen? Die Kinder wollten helfen, die haben das nicht böse gemeint. Lohnt es sich, diesem Geschirr nachzutrauern? Ja, schade schon. Aber was ist schon ein Geschirr angesichts von Tod und Ewigkeit? Und so habe ich mir diese Frage, lohnt es sich, ganz, ganz häufig in meinem Leben gestellt. In alltäglichen Alltagssituationen. Lohnt es sich jetzt hier zu streiten? Lohnt es sich jetzt hier zu kämpfen? Lohnt es sich dem nachzutrauern? An manchen Stellen lohnt es sich, an manchen lohnt es sich gar nicht. So ein bisschen wie so Hubschrauberperspektive, guck mal von oben drauf, wie ist es denn dann? Oder schau mal von der Ewigkeit her drauf, wie ist es denn dann? Was bedeutet es denn dann noch, wenn du von der Ewigkeit her schaust? Und das ist mir so oft so gegangen, gegen die Trigger, da kann man ja gar nichts machen, die passieren einem ja einfach. Ja? Wir haben vieles erlebt, wir sind überfallen worden, das war auch ein Trauma. Wir haben Einbrüche erlebt, wir haben zerstörte Autos erlebt, alles Mögliche. Und immer war dieser Trigger dann, wie gesagt, man kann da nichts dafür oder dagegen. Ich war dann plötzlich mit dieser Frage konfrontiert, lohnt sich das jetzt? Lohnt sich das jetzt, sich hier aufzuregen? Und auch diese Frage, was sind das für Menschen, die sowas tun müssen? Was ist da passiert in dem Leben, dass der sowas tun muss? Auch das hat mir geholfen. Und vielleicht merken Sie was daran, der Tod meines Vaters war ganz schrecklich, war ganz, ganz schlimm für mich. Ich habe viele Jahre getrauert und ich trauere auch heute oft noch. Mein Vater hat nie meinen Mann kennengelernt, hat nie seine Enkel kennengelernt, hat nie seine Urenkel kennengelernt. Da trauere ich heute oft noch. Und ich finde es auch immer noch traurig. Ich sage immer, es ist etwas, was ich nie wieder erleben möchte, aber was ich auch nicht missen möchte. Denn ohne diesen Tod hätte ich diese ganzen Trigger und diese Erinnerungen an das, was eigentlich wichtig ist im Leben und was eigentlich zählt, nie gehabt. Das heißt, ich bin auch in einer tiefen Weise gesegnet worden durch das, was da passiert ist, durch den Tod meines Vaters. Und nun die interessante Beobachtung, segnen heißt im Englischen to bless. Und wir haben im Deutschen das Wort Blessur. Also Verletzung und Segen, die hängen direkt miteinander zusammen. Man sieht es übrigens auch an einer Geschichte, die ich total faszinierend finde zu diesem Thema, der Jakob aus dem Alten Testament, der Bruder vom Esau, ist in einer Umbruchssituation. Der Jakob hat seinen Bruder Esau betrogen und hat sich dann viele Jahre aus dem Staub gemacht, hatte auch keinen Kontakt mehr zu ihm, aber irgendwann kommt der Punkt im Leben, wo man sich aussöhnen möchte. Und er macht sich auf den Weg, um sich zu versöhnen mit seinem Bruder und kommt an eine Furt, eine Schlucht. Das ist auch ein tiefes Sinnbild für Umbrüche im Leben. Und er weiß, wenn er auf die andere Seite kommt, dann ist er im Land seines Bruders. Und an dieser Furt stellt sich ihm ein Bote Gottes in den Weg und Jakob erbittet den Segen von diesem Boten Gottes. Er sagt zu ihm, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dieser Bote Gottes will ihn erst nicht rüberlassen und die ringen die Nacht über miteinander und im Morgengrauen lässt er ihn ziehen und segnet ihn. Aber in diesem Kampf mit diesem Boten Gottes hat er sich die Hüfte verrenkt. Und dann heißt es, von da an hinkte Jakob bei jedem Schritt. Das bedeutet aber auch, dass er bei jedem Schritt an Gottes Segenstunde erinnert worden ist. Und mir geht es heute so, es ist jetzt ja über 40 Jahre her, 43 Jahre her, mir geht es heute so, dass ich immer wieder denke, ich hinke eigentlich bei jedem Schritt. Ich denke so oft an den Tod, durch den Tod meines Vaters. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht an Tod und Ewigkeit denke. Aber genau das, dass ich so oft daran denken muss, das ist ja der Segen in meinem Leben, dass ich immer wieder an die Perspektive erinnert werde, auf was es eigentlich ankommt im Leben. Und darauf kommt es ja auch an, dass wir in der Ewigkeit bei Gott sind. Wir haben die Einladung von ihm, dort zu sein. Die ist direkt verknüpft mit der Herzensbeziehung zu Jesus, dass wir bei ihm eingeladen sind in die Ewigkeit. Und wer diese Herzensbeziehung zu Jesus hat, der wird auch in der Ewigkeit bei ihm sein. Und daran bin ich immer und immer wieder erinnert worden. Nun ist jetzt die Frage, was hilft uns denn in Umbruchssituationen, dass sie zu Aufbrüchen führen können? Das ist das, was ich Ihnen gerne im zweiten Teil mitgeben möchte. Es gibt im Chinesischen ein Wort für Krise. Und diese chinesische Schrift, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, die ist ja so ein bisschen wie ein Gemälde. Also wir finden das fast so wie ein Kunstwerk, ja, so schöne grafische Gemälde. Das sind die sogenannten Radikale. Meistens ist ein Wort aus mehreren Wortteilen zusammengesetzt. So auch das Wort Krise. Das Wort Krise ist zusammengesetzt aus dem Wort Chance und Gefahr. Und das trifft ziemlich gut, finde ich. Eine Krise ist eine Chance, aber auch eine Gefahr. Und zur Gefahr wird eine Krise dann, wenn die Reaktionen, die zunächst völlig normal sind, sich verfestigen und zur Dauerreaktion werden. Ich nenne mal die zunächst völlig normalen Reaktionen, wenn eine Krise eintritt, ein Trauma oder ein Schreck in unser Leben. Zuerst mal ist da Abwehr. Nee, das glaube ich nicht. Das kann überhaupt nicht wahr sein. Ist erstmal normal. Sobald sich es aber verfestigt und ich das verleugne, dass es passiert ist, wird es gefährlich. Es kann auch sein, dass ich fliehe, entweder in die Arbeit, ich flüchte mich in die Arbeit. Arbeit kann hilfreich sein in Krisen, weil sie ein Stück wie ein Geländer ist, an dem ich mich entlang arbeiten kann, habe ich wieder einen Tag geschafft. Aber Arbeit kann auch hindern, dass ich zum Trauern komme. Das ist die Kehrseite davon. Es kann auch sein, ich flüchte mich in die Einsamkeit. Einsamkeit kann sehr wichtig sein oder Alleinsein kann sehr wichtig sein in Krisen, weil sich da mir diese ganz wesentlichen Fragen meines Lebens stellen. Wer bin ich denn jetzt ohne das bisherige? Das ist eine wichtige Frage. Aber Einsamkeit kann auch gefährlich sein, wenn ich mich von da an immer zurückziehe. Vielleicht deswegen, weil ich so verletzt worden bin von manchen Menschen. Es kann sein, dass ich blöde Antworten bekomme, wenn ich in Gemeinschaft gehe. Ja, hätte es halt so gemacht, dann wäre das nicht passiert. Das hilft mir jetzt auch nicht, oder? Oder billige Trostworte. Alle Dinge müssen denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. Das hat mir mal eine Frau erzählt, die ihren Mann verloren hat. Dass ein Ehepaar das bei der Beerdigung zu ihr gesagt hat. Dann sagte sie, ja, weiß ich schon, aber es nützt mir jetzt nicht viel. Ich glaube ja, dass das stimmt, aber jetzt im Moment fühle ich mich gar nicht so, dass das zum Besten ist. Oder, hat meine Mutter immer wieder erzählt, nach dem Tod meines Vaters, dass wenn sie die Straße entlang lief, dass dann die Leute die Straßenseite gewechselt haben und sie sagte dann, ich weiß ja, dass die unsicher waren oder die nicht direkt wussten, warum das, was sie mit mir reden sollen. Aber in der Situation war das einfach total verletzend für sie, dass die Leute dann einfach die Straßenseite gewechselt haben. Ich suche gerade nach meinem Teebaum. Mal schauen. Jetzt geht's wieder, hoffe ich. Und das ist dann etwas, warum Menschen die Gemeinschaft vermeiden wollen. Weil sie dann denken, sie werden sowieso nicht verstanden oder sie werden... Nee, danke, das brauche ich jetzt gerade nicht. Aber Das wirkt gerade so, aber es war jetzt gerade gar nicht so, sondern das war wirklich die Stimme. Aber gut, es ist natürlich etwas, was einen sehr betrifft. Also dieses Gefühl, nicht verstanden zu werden oder auch dauernd darüber reden zu müssen. Ich weiß nicht, ob jemand heute einen Gipsarm hat. Wenn sie mit Gipsarm dahergekommen wären, hätten sie vielleicht so das Gefühl gehabt, gehe ich da jetzt überhaupt? Weil jeder fragt mich, was ist passiert? Dauernd muss ich erzählen. Das ist ein Grund, warum Menschen, die in so einem Umbruch sind, oft nicht in Gemeinschaft wollen. Das kann eine Weile gut sein, sich da auch zu schützen, aber nicht auf Dauer. Eine weitere Reaktion, die wir bei Umbrüchen erleben, ist Wut und Aggression. Als ich mitten in der Nacht war, das kam ich zurück von etwas, kam ich heim, dann sagte meine Großmutter zu mir, dein Vater ist überfahren worden. Und wissen Sie, was meine erste Reaktion war? Ich war stinksauer auf meinen Vater. Und dann habe ich gedacht, spinnst du jetzt? Der kann doch nichts dafür. Aber ich war sauer auf ihn. Und das ist etwas, was andere auch kennen, dass sie wütend sind auf den, der ihnen letztendlich dieses Leid zufügt. Manche sagen, ich bin sauer auf Gott oder ich bin auf den Verursacher sauer. Ich hätte ja auch auf den Autofahrer sauer sein können, war ich aber gar nicht. Ich war sauer auf meinen Vater. Das erleben Menschen oft auch, wenn einer gestorben ist, auch an einer Krankheit gestorben ist, wo er nichts dafür konnte, dass man Monate danach noch sauer ist auf denjenigen. Es ist schon erklärlich, woher das kommt. Der ist daran schuld, dass es mir so schlecht geht und das ärgert mich. Ja, deswegen bin ich so wütend. Das kann im Moment völlig normal sein, aber nicht als Dauerreaktion. Denn die Wut und die Aggression, kann man sehr gut erklären, wo das herkommt, damit schütze ich mich vor dem tiefen Schmerz, der in mir dadurch entstanden ist. Wenn Sie Menschen kennen, die sehr wütend oder sehr aggressiv sind, sind es meistens sehr verletzte Menschen, die sich deswegen mit Wut und Aggression schützen, damit man ihre Wunden nicht sieht oder damit sie die Wunden nicht zeigen müssen. Und ein letztes, was ich noch nennen möchte als Reaktion, das ist das Selbstmitleid. Das ist auch eine gefährliche Reaktion auf Leid, dass ich mich selbst bedauere. Und wie soll es mir schon gehen? Keiner fragt ja. Dabei haben schon heute mindestens 3 gefragt. Ja? Das ist ja oft so, und dann hat man so einen Filter, niemand interessiert sich, und dann kriegt man immer die Antwort, keiner fragt nach mir, niemand kümmert sich um mich. Es gibt so eine tolle Geschichte in Johannes 5, haben Sie vielleicht schon mal gelesen, der Kranke am Teich Bethesda, der war 38 Jahre lang krank, und dann kommt Jesus und fragt, ob er gesund werden will, und sagt, ich habe keinen Menschen. Haha, lache ich ja. 38 Jahre im Teich Bethesda und kein Mensch und kann wohl nicht wahr sein, oder? Der macht auch später noch nach seiner Heilung noch weiter in dem gleichen Schema des Opfers. Also ich fühle mich als Opfer, die anderen sind schuld und in dieser Opferrolle bewege ich mich und dann verbittere ich und das ist eine sehr gefährliche Rolle, die man einnimmt nach so einem Umbruch. Was hilft uns denn, damit die Krise zur Chance werden kann oder der Umbruch zum neuen Aufbruch werden kann? Ich möchte 3 Punkte weitergeben. Das erste, sich mit der veränderten Situation auseinandersetzen. Anschauen, was los ist. Irgendwas ist passiert, aber was? Was macht das, was da passiert ist mit mir? Paul Tournier, christlicher Psychotherapeut, hat es mal in einem sehr interessanten Bild beschrieben. Er sagte, stellen Sie sich mal vor, einen Fußgänger, der die Straßenseite überquert oder die Straße überquert. Am Anfang geht er schnell und am Schluss geht er auch schnell, aber in der Mitte der Straße, da zögert er, denn er weiß nicht, was er tun soll, wenn ein Auto kommt. Soll ich zurück zur alten Straßenseite oder hinüber zur neuen Straßenseite? In der Mitte der Straße ist die Wegmitte der Ungewissheit, die Zone der Ungewissheit. Da habe ich das Alte nicht mehr und das Neue noch nicht mehr. Und ich fühl mich unwohl, ohne Stützen und ich weiß nicht, wie es mir geht und wo ich mich festhalten soll und wie das Leben überhaupt funktioniert. Das Alte nicht mehr und das Neue noch nicht. Das ist genau die Situation einer Krise, dass ich mich ohne das Bisherige zurechtfinden muss. Ohne diesen Menschen, ohne diese Arbeit, ohne diese Heimat, ohne die Gesundheit und so weiter. Wer bin ich jetzt ohne das? Wer bin ich an sich? Wer bin ich vor Gott? Das sind die ganz wichtigen Fragen, die sich uns in solchen Situationen dann stellen. Wer bin ich? Interessanterweise wird Jakob das von Gott auch gefragt. Wer bist du? An dieser Stelle, an dieser Furt, fragt ihn Gott, wie heißt du? Der war nämlich ein Betrüger und hatte sich einen falschen Namen gegeben. Wer bist du? Diese Frage stellt sich. Und das ist wichtig, wenn wir das anschauen in Krisen. Wer ist Gott? Wer ist Gott für mich? Und das Zweite, sich öffnen für Schmerz und für Trauer. Eine Krise kann sehr, sehr wehtun. Und oft wollen wir das nicht wahrhaben und fliehen dann in diese Abwehrmechanismen. Aber wenn wir Heilung wollen und wenn wir nach vorne gehen wollen, müssen wir uns dem Schmerz und der Trauer stellen. Wir kommen da nicht dran vorbei. Sonst geschieht auch keine Heilung, wenn wir nicht trauern. Die Trauer ist was ganz Wesentliches. Das heißt, ich darf vor Gott ganz echt sein. Ich darf alles sagen, wie es mir geht. Ich darf mich ihm öffnen und mich ihm hinhalten, auch mit allen offenen Fragen, mit aller Wut, mit aller Unsicherheit, mit allem Schmerz, allem Zorn, der in mir ist und all den Tränen, die ich habe. Die Bibel ist voll mit Klageliedern und Klagepsalmen, die uns ermutigen, uns einzureihen und mit ihnen zusammen uns Gott zuzuwenden und vor Gott zu klagen. Ich muss vor Gott nicht irgendwelche Erfolge vorweisen und irgendwelche tollen Sprüche daher sagen können und nur Lob und Dank und Halleluja sagen. Oh nein, ich darf auch seufzen vor Gott und schweigen vor Gott und einfach nur weinen vor Gott. Es ist alles in Ordnung. Auch das ist eine Beziehung zu ihm. Auch das ist Gebet. Und das Interessante ist, es gibt einen Psalm, der heißt Psalm 62. Da steht, schüttet euer Herz vor mir aus, liebe Leute. Gott ist unsere Zuversicht. Das ist mein Putzeimerbild. Also ich habe da sofort, als ich das gelesen habe, einen Putzeimer vor Augen gehabt. Wenn wir putzen und einen Eimer mit Schmutzwasser haben, dann lassen wir den ja nicht stehen, oder? Wäre nicht so gut. Sondern wir schütten das irgendwo hin. Und genau das meint dieses Bild. Schüttet euer Herz vor mir aus, liebe Leute. Bringt ihm das, was da in euch drin ist, an Schmerz und Klage und alles, was ihr nicht sagen könnt, wo ihr einfach sagt, mir geht's nicht gut. Ich fühle mich gerade sowas von bescheuert, ja? So. Einfach Gott alles sagen können. Dora Rappard sagte mal, das ist der tiefste Segen des Leids, dass es Raum macht für Gott. Und zwar dann, wenn wir unseren Schmerz vor Gott ausschütten, dann wird ja Raum gemacht, da wird ja Platz gemacht für was Neues. Und das ist es, was Gott uns schenken will, dass wir etwas bekommen von ihm, dass wir in der Begegnung mit ihm gestärkt werden, dass wir in der Begegnung mit ihm getröstet werden, dass wir vielleicht neue Perspektiven bekommen, neue Bilder bekommen, neue Gewissheiten bekommen, neue Wahrheiten, die für uns gelten, neue Sicherheit für uns, auch neue Hoffnung und neue Freude. All das will Gott uns geben. Und weil wir sehr individuelle Menschen sind, gibt Gott uns das auch ganz individuell. Da gibt es kein Rezept, wie das gehen soll und kann, sondern jeder ist da anders. Und Gott begegnet uns ganz persönlich. Und es geht auch um diese persönliche Begegnung mit Gott. Und das ist es auch, warum so etwas zum Segen werden kann. Wo ich Gott in der Tiefe meiner Verzweiflung begegnet bin und er dort zu mir gesprochen hat, das ist ein Markierungsstein in meinem Leben, den mir niemand mehr nehmen kann. Eine Frau sagte mal zu mir, die ihren Mann ganz tragisch verloren hatte, so glücklich, sie sagte etwa ein, zwei Jahre danach, so glücklich wie jetzt gerade war ich noch gar nie in meinem Leben. Da habe ich sie ein bisschen erstaunt angeschaut und gesagt, wie kannst du das sagen, nachdem du deinen Mann verloren hast, einen Sohn hatte sie auch verloren, doch schon ein paar Jahre vorher durch Selbstmord. Dann sagte sie zu mir, genau deswegen, das sagt nämlich Jesus in der Bergpredigt, selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden, weil ich in meinem Leid so viel Trost von Gott erfahren habe. Und das, dieser Trost von Gott, diese Begegnung mit Gott im Leid, das ist das, was mich zutiefst glücklich macht. Dann hat sie was ganz Wesentliches vom Glück des Lebens begriffen, dass das etwas zu tun hat mit der Herzensbeziehung zu Gott. Und das ist es, was Gott uns schenken will, gerade in Krisen. Und das Dritte, was ich gerne nennen möchte, die Veränderung annehmen. Tja, ist nicht so einfach, oder? Wir spielen dann oft Zeitmaschine und denken, ach, hätte ich doch. Oder wären wir doch. Hätten wir diesen Urlaub nicht gebucht, wären wir 5 Minuten früher aus dem Haus gegangen. Hätte sie ein Auto gehabt, hätte ich besser aufgehört. Kennen Sie das? Das machen wir eigentlich dauernd, gell? Ist auch normal erstmal. Aber wenn es zum festen Mechanismus in meinem Leben wird, dann komme ich nicht zum Trauern. Dann verhindert genau das die Trauer. Und wir brauchen es, dass wir zum Trauern finden und sagen, ich kann nicht hinter das zurück, was vorher war. Ich muss von jetzt an weitergehen. Mir persönlich war damals, als mein Vater gestorben ist, ein Gedanke, den meine Mutter eigentlich so auch gesagt hat, ungeheuer hilfreich, nämlich dieser Gedanke, wir haben keine Macht über den Tag des Todes. Gott allein ist es, der die Verfügung hat über Anfang und Ende und nicht wir Menschen. Und dieser Gedanke, dass es von Gott so verfügt war, dass er jetzt an diesem Moment stirbt, war für mich Trost. Zu sagen, es ist Gottes Gedanke gewesen und wir hätten nichts daran ändern können. Und das war dann das, was mir geholfen hat, nach vorne zu gehen. Jetzt kann es aber auch sein, dass Sie sagen, aber ich bin doch schuld. Ich habe doch da was falsch gemacht. Was denn dann? Dann möchte ich Ihnen einfach das weitergeben, was die Bibel als ungeheure Entlastung und Perspektive in unser Leben hineingibt. Es gibt keine Schuld, die so groß ist, dass Gott sie nicht vergeben kann. Wenn es so wäre, wäre Gott nicht mächtig genug und wäre umsonst gestorben. Ist er aber hoffentlich doch nicht. Sondern alles, was geschehen ist und auch alles, was mir angetan wurde, will Gott vergeben und will mir auf diese Weise mein Herz heilen, dass ich Platz nehmen kann auf seinem Schoß, dass mein Herz heil wird, auf seinem Schoß Platz nehmen wie ein Kind auf dem Schoß der Mutter. Steht im Jesaja, ist unsere Jahreslosung, das war Jeremia, dass wir Platz nehmen dürfen auf seinem Schoß wie ein Kind, das getröstet wird. Gott hat einen Mutterschoß, das ist das gleiche Wort wie Erbarmen. Er hat einen Erbarmenschoß, auf dem wir getröstet werden und wo wir mit unseren Wunden an seine Wunden berühren dürfen, damit unsere Wunden an seinen Wunden heil werden. So steht es im Jesaja, denn durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist es, was er uns geben will, damit wir neu aufbrechen können, dass wir heil werden bei ihm, heil werden an seinem Herzen, gestorben für unsere Wunden. Wir haben über dieses wunderbare Kreuz dekoriert mit diesem Rosen, Zeichen der Liebe, mit unser verwundetes Herz, unser zerbrochenes Leben an seinem Wunden heil werden kann, durch seine Liebe stark werden kann. Das ist es, was er uns geben möchte. Krisen verändern uns. Krisen geben uns einen neuen Blick. Vielleicht einen neuen Blick auf das Leben. Das Leben ist nicht so, wie ich mir das vorstelle oder wie ich mir das so gedacht habe, als ich vielleicht jünger war. Und so meine Vorstellung war, das Leben ist ganz anders. Aber Gott ist in dem ganz anderen dennoch gegenwärtig und will mir gerade das ganz andere vielleicht zum Segen werden lassen. Gerade die Krankheit oder gerade diese Krise oder gerade diesen Bruch will er zum Segen für mein Leben werden lassen. Und Krisen geben uns auch einen neuen Blick auf uns selbst. Wir werden hoffentlich barmherziger und auch demütiger durch Krisen. Wir sind nicht immer so stark und wir sind nicht immer die Könner und wir haben auch nicht immer einen starken Glauben. Wir können auch in den tiefen Verzweiflungen landen und wir können sogar an Gott zweifeln. Und selbst dann noch ist Gott immer noch da und immer noch barmherzig mit uns. Selbst wenn wir an ihm zweifeln, selbst wenn wir auf ihn wütend sind, er reicht uns immer noch seine Hand, er lädt uns immer noch ein auf seinen Schoß. Und deswegen lernen wir hoffentlich auch Gott besser kennen. Gott ist nicht ein Automat, in den ich ein Gebet oben reinschmeiße und unten kommt dann das Ergebnis meiner Wünsche raus. Es gibt ja manchmal so Ansagen, ja, wenn dir das passiert, dann hast du nicht richtig geglaubt oder nicht richtig gebetet, da bist du selbst schuld. Das ist dann so die fromme Ansage des Selbstzweifels. Nein, Gott ist ganz anders. Gott ist der, der mit uns hineinsteigt in das Leid, der in der Tiefe meines Leids mir begegnen will. Da gibt es ganz, ganz viele Bibelstellen, die das sagen. Psalm 23. Und wandert ich im finstern Tal. Martin Buber übersetzt die Todesschattenschlucht. Also wenn ich nichts mehr sehe, nur noch Finsternis. wenn ich wanderte im finstern Tal, bist du dennoch bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Oder auch dieses Wissen, egal was ich an Leid erleben kann, ob das jetzt Mobbing ist oder Gemeinheiten oder Verletzung oder Krankheit oder Schmerzen, egal was ich erlebe, Christus hat das alles auch schon erlitten und durchlitten, damit er in meinem Leid direkt neben mir sein kann und bei mir sein kann und mich hindurchführen kann und mir zur Seite steht. Es gibt diese interessante Geschichte, die steht in Johannes Kapitel 11. Da kommt Jesus, wird gerufen von Maria und Martha, weil ihr Bruder gestorben ist, der Lazarus. Vielleicht kennen Sie die Geschichte. Und ja, die weinen da, weil der Lazarus gestorben ist. Und was passiert dann? Jesus weint auch. Er weint, weil er seinen Freund verloren hat. Später wird er ihn auferwecken. Aber vorher weint er um den Lazarus. So ist er ganz Mensch. Das bedeutet auch, wenn wir an Gräbern stehen und weinen, steht Jesus direkt neben uns und weint mit uns. So ist er der Gott, der mit uns ins Leiden geht. Er, der leidende Gott, um mit uns durch unser Leid hindurchzugehen und uns zu neuen Aufbrüchen zu führen, weil er nämlich auferstanden ist. Deswegen hat er das Leid und das Böse und den Tod und den Schmerz und die Krankheit alles besiegt. Auch wenn das noch nicht ganz sichtbar ist in unserem Leben, wir immer noch in Leid drinstecken, aber er hat es besiegt. Und von dieser Hoffnung her dürfen wir leben, auch im Leid. Von dieser Perspektive der Ewigkeit her dürfen wir es wie so ein Hubschrauberblick auf unser Leben heute schauen. Das kann ungeheuer hilfreich sein, mitten im Leid, wenn wir da mittendrin stehen. Weil Jesus auferstanden ist, hat er dem Tod die Macht genommen und hat alles Finstere zerbrochen und alles vernichtet, was böse war. Alle Mächte, die uns binden wollen, hat er zerstört. Und das ist das, worauf wir stehen dürfen und worauf wir uns berufen dürfen und wohin wir gehen dürfen und was wir hoffen dürfen, was wir wissen dürfen. Christus ist der Sieger über all dem. Und das kann auch hilfreich sein, wenn wir gerade mittendrin sind im Leid. Ich habe es ja vorhin gesagt, der Tod meines Vaters war etwas ganz Schlimmes in meinem Leben, aber es war auch etwas tief Segensreiches, weil genau dadurch ich immer und immer wieder an Tod und Ewigkeit erinnert worden bin. Und dieser Gedanke hilft mir heute, wenn ich in schwierigen Situationen bin. Es gibt ja Zeiten, die sind schöner im Leben und dann gibt es solche, die sind weniger schön und auch sind richtig krisenhaft und solche Zeiten kenne ich zur Genüge. Und wenn ich wieder in so einer Zeit bin, wo es mir wirklich nicht gut geht, dann mache ich mit meiner Seele einen Weg, der auch in den Psalmen beschrieben wird. Da steht nämlich: Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Also dann sage ich meiner Seele, jetzt gerade geht es dir nicht gut. Aber es wird eine Zeit kommen, wo du auf die jetzt so schwere Zeit anders zurückblicken wirst und auch sehen wirst, was auch gut war darin. Das ist im Grunde um nichts anderes als der Weg von Futur 2, zweite Zukunft. Deutsche Sprache ist sehr kompliziert, gerade auch in den Zeitformen. Futur 2 heißt, wenn ich nachher nach Hause fahren werde, werde ich hier einen Vortrag gehalten haben werden und hoffentlich viele gute Gespräche geführt haben werden. Also was mache ich dann? Ich gehe von der Gegenwart in die Zukunft und schaue aus der Zukunft in die mittlere Zukunft zurück. Das ist Futur 2 oder zweite Zukunft, grammatikalische Form. Ja? Diesen Weg können wir mit unserer Seele auch gehen. Jetzt gerade geht es dir nicht gut, aber es wird eine Zeit kommen, wo du auf die jetzt so schwere Zeit anders zurückblicken wirst, als du jetzt gerade drauf schaust. Und das hilft auch im Schweren. Das sage ich meiner Seele immer wieder. Das ist genau das, was das Psalmwort auch sagt. Und so kann man sagen, dass auch die ganz schweren Zeiten letztendlich zum Segen werden können und sollen, weil sie zur Stunde der Gottesbegegnung werden können, wie beim Jakob an der Furt, gesegnet werden durch die Gottesbegegnung. Darum geht es in Krisen, dass Gott uns tiefer begegnet als zuvor und dass auch die Fundamente unseres Lebens tiefer gelegt werden. In den Sturmzeiten des Lebens werden die Fundamente tiefer gelegt. Und darum geht es in Krisen. Und das wünsche ich Ihnen, wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass die Krisen für euch zur Zeit und Stunde der Gottesbegegnung werden. Und dass das euer Leben tiefer und fester gründet, als es vorher war. Und dass ihr irgendwann sogar den Segen, der darin war, erkennen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören.